Deutschlandfunk. Der Tag.
Viel gefordert, nicht viel erwartet, wenig bei rumgekommen. Oder wie es der Ministerpräsident von NRW sagt:
Wir haben heute einen ersten Schritt gemacht und wir haben einen Fahrplan mit einem Zwischenbericht im Juni und einer Entscheidung im November verabredet. Mehr war eben nicht drin.
Ja, nicht drin oder nicht rauszuholen beim Bund. Von dem wollten alle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten des Landes ja, dass er sich mehr beteiligt. An den Kosten vor allem für die Unterbringung, für die Versorgung, generell für die Integration geflüchteter Menschen beim sogenannten Flüchtlingsgipfel. Was rausgekommen ist, was vertagt wurde und was das für die Menschen heißt, die Geflüchteten und die, die sich kümmern, das besprechen wir gleich. Und vor einem Jahr, da gab es die ersten Tweets unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Von Menschen, die von Hartz IV leben oder ja gerade so überleben und für die das Geld am Ende des Monats oft dann nur für Toastbrot reicht. Ein Jahr später hat der Hashtag die Armut auf jeden Fall sichtbarer gemacht hier bei uns in Deutschland. Hat gezeigt, dass Armut sich auch weiter verschärft hat, dass dahinter strukturelle Probleme stecken und ganz individuelle Geschichten. Eine davon hören wir gleich. Der Tag am 11. Mai 2023 mit Sarah Zerback. Hi.
Nein, ich bin nicht zufrieden. Es gab ja viele gute Absichtserklärungen. Natürlich ist 1 Milliarde auch Geld, aber das ist eben 1 Milliarde für dieses Jahr. Was ist nächstes Jahr? Die Kommunen bauen jetzt Unterkünfte. Sie müssen wissen, was wird wann, wie, von wem bezahlt. Und die Begrenzung der Zuwanderung ist zwar thematisiert worden, das ist gut, aber ob das konkret wird, das wissen wir nicht. Und auf den November das zu verschieben, das verstehe ich nicht. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Der Bund hat eine politische und damit auch eine Finanzverantwortung für die Migrationspolitik. Warum das bis November dauern muss, ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt.
Kann ich mir die Auflistung der Ergebnisse sparen? Danke, Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Im MoMA war das, mit Vogelgezwitscher im Hintergrund. Von mir jetzt noch mal ein bisschen wertfreier im Schnelldurchlauf zusammengefasst. Soforthilfen gibt es in Höhe von 1 Milliarde Euro vom Bund an die Länder und Kommunen. Aber keine Grundsatzentscheidung eben zur Finanzierung. Und deshalb kritisieren das Ergebnis auch viele, bis sehr viele, außer Kanzler und SPD. Richtig konkret entschieden werden soll dann bis November. Um einzuordnen, was das heißt in der jetzigen Situation, aber auch perspektivisch, habe ich uns Frank Duvel in die Leitung geholt. Er ist Sozialwissenschaftler an der Uni Osnabrück am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, hat schon viele Institutionen beraten und vor seiner wissenschaftlichen Karriere war er auch als Sozialarbeiter für Migrantinnen und Geflüchtete tätig. Es ist ja viel Kritik zu hören, Herr Duvel, jetzt nach dem Treffen. Wie bewerten Sie denn das, was da rausgekommen ist?
Tatsächlich haben wir ja keine Lösung, sondern nur eine Übergangslösung. Wir haben jetzt eine Zahl auf dem Tisch, mit der die Städte und Kommunen bis Ende des Jahres, bis November arbeiten können. Aber das, was Sie gefordert haben, nämlich eine verlässliche Größe pro aufgenommenen Flüchtling, haben wir nicht, sondern wieder nur eine Pauschalsumme. Das hatten wir vorher auch und die ist halt nicht flexibel und damit sind die Kommunen nicht sehr glücklich.
Das gab es ja schon mal in Zeiten, als noch viel von Flüchtlingskrise die Rede war, als der Migrationsdruck stärker war, dass eben ein System da ist, bei dem die Zahlungen des Bundes automatisch steigen, wenn mehr Menschen kommen. Warum sperrt der Bund sich dagegen? Wie erklären Sie sich das?
Mir ist das eigentlich schleierhaft, tatsächlich. Denn die Aufnahme und die Integration der Flüchtlinge liegt bei den Städten und Gemeinden. Das ist eine große Aufgabe, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Wenn die gelingt, dann ist die Stimmung in der Gesellschaft besser. Wenn das schief geht, dann ist auch die Stimmung in der Gesellschaft schlechter. Dann haben wir Probleme beim Zusammenhalt, dann haben wir soziale Spannungen, dann haben wir große Kritik. Also man müsste eigentlich alles daran legen, dass die Städte und Gemeinden so gut ausgestattet sind, dass Aufnahme und Integration auch wirklich gut und möglichst reibungslos gelingt. Und das kostet.
Mhm. Der Bund, das ist ja so ein bisschen das Dilemma, der entscheidet erstmal darüber und steuert auch, wo Menschen hinziehen, also wie verteilt wird, wie viele Menschen überhaupt auch ins Land kommen. Also da haben Länder und Kommunen erstmal keine Kompetenzen. Muss der Bund dann auch die finanzielle Verantwortung für die Folgen tragen? Also anders formuliert, stößt da quasi der Föderalismus an Grenzen?
Ich meine schon. Also ein Problem besteht darin, dass der Bund die Städte und Gemeinden nicht gut darüber informiert, was eigentlich auf sie zukommt. Es gibt nicht sowas wie Vorinformation oder Vorwarnung oder Asylprognosen. Sowas gab es früher mal, das gibt es nicht mehr. Die Städte und Gemeinden können nicht die Aufgabe haben, das Weltgeschehen zu beobachten und sich auf Zahlen oder Flucht einzustellen. Sie werden vom Bund nicht gut informiert, sie sind nicht gut vorbereitet und werden im Grunde genommen mit den Tatsachen konfrontiert. Und dann muss tatsächlich auch der Bund tätig werden. Mhm. Insbesondere dann, wenn wir wie aktuell weltweit großes Fluchtproblem haben, über 100 Millionen weltweit. Da kommt zwar nur ein sehr, sehr kleiner Teil bei uns an, aber dennoch genug, um die Kommunen herauszufordern.
Sie haben es angedeutet, das Ganze wurde jetzt nicht gelöst, sondern erstmal vertagt. Es gibt ja eine Arbeitsgruppe und entschieden werden soll tatsächlich erst im November. Da geht es dann darum, wie es einfach nächstes Jahr weitergeht. Das klingt jetzt auch wirklich nicht danach, als könnten sich Kommunen und Länder darauf einstellen, auch in ihrer Haushaltsplanung, ne, die ja jetzt schon zum Sommer fällig ist. Ist das auch ein Stück weit... ja, vielleicht unwürdig bei diesem Thema, dieses dauerhafte immer Feilschen auch um Geld und um Verantwortlichkeiten?
Also ich finde es tatsächlich problematisch, dass wir hier nur auf das Geld gucken, als sei das Ganze eine finanzielle Frage und es gäbe nicht sehr viel drumherum. Es gibt eine ganze Reihe an Gestellschrauben, die wir auch drehen könnten und müssten und die auch finanzielle Auswirkungen haben.
Also sind Sie ganz beim Finanzminister, der sagt ja, mehr Geld allein ist nicht die Lösung, sondern mit vorhandenem Geld soll mal eine andere Politik gemacht werden?
Das ist richtig. Wir haben zum einen die Frage der Umverbringung. Wir haben oft die erzwungene Unterbringung von Geflüchteten in Sammelunterkünften. Das ist teuer. Die Unterkünfte müssen gebaut, die müssen eingerichtet, die müssen betreut werden. Warum kann man nicht Abstand nehmen von diesem Prinzip der Unterbringung in Sammelunterkünften und wie bei den Ukrainern, wo das ja sehr gut geklappt hat, auch den Zugang zum privaten Wohnungsmarkt, zur privaten Unterbringung erleichtern. Das würde die Kommunen entlasten, das würde die Finanzen entlasten.
Woran scheitert das? Sie stellen das so als rhetorische Frage in den Raum. Woran scheitert das, dass das nicht passiert?
Das sind prinzipielle ordnungspolitische Überlegungen, dass man bei Asylantragstellerinnen, deren Aufenthaltszukunft quasi noch nicht geklärt ist, darauf beharrt, dass man die gut beobachtet zentral in Sammelunterkünften hat. Man weiß immer, wo sie sind. Man kann sie da abholen, wenn sie abgeschoben werden sollen. Das hat solche Überlegungen. Das hat aber auch die Überlegung, dass Menschen, deren Zukunft noch nicht geklärt ist, ja noch gar nicht integriert werden sollen, dass man sie möglichst aus der Gesellschaft raus und fernhalten will. Auch wenn man am Ende feststellt, dass viele ja doch dauerhaft bleiben. Und man dann sieht, man hat hier ganz viel Zeit verloren und ganz viele Chancen vertan.
Wie schätzen Sie das denn ein? Also die Migrationsentwicklung auch. Wir lesen jetzt, in den ersten 4 Monaten sind die Asylerstanträge ja um 78% gestiegen. Was glauben Sie, wie sich das jetzt auch über den Sommer, über die warmen Monate noch entwickeln wird in diesem Jahr?
Also bei all diesen Zahlen muss man aufpassen, das sind oft auch Zahlenspiele, da muss man genauer hingucken, da muss man längere Zeiträume vergleichen. Wenn sich die Entwicklung, die wir jetzt haben, so weiterentwickelt, haben wir Ende des Jahres etwas über 300.000 Asylanträge. Das ist einiges mehr als in den letzten Jahren, das ist aber deutlich weniger als das, was wir 2015/16 gehabt haben. Und insofern wäre ich mit solchen direkten Vergleichen vorsichtig. Was die Situation kompliziert macht, ist die natürlich auch große Zahl von Ukrainerinnen in Deutschland. Wir hören immer, das sind 1 Million, es sind tatsächlich deutlich weniger, eher 750.000, weil viele auch wieder zurück sind. Aber wir haben sozusagen eine doppelte Bewegung von Ukrainerinnen, die einen befristeten Schutz haben. Das heißt, nach 2 Jahren läuft deren Status aus. Und dann haben wir die Asylsuchenden, wo die Zahlen hochgehen im Moment. Da muss man auch genauer hingucken, warum gehen die Zahlen hoch? Wir hatten 2 Jahre Pandemie, wir hatten 2 Jahre ganz niedrige Zahlen. Die Migrierenden und Flüchtenden sind in verschiedenen anderen Ländern hängen geblieben. Sie haben sich dann nach dem Ende der Pandemie wieder auf den Weg gemacht. Deshalb gehen seit Frühjahr, Sommer letzten Jahres die Zahlen hoch, aber sie werden auch wieder runtergehen.
Lassen Sie uns noch mal einmal auf das Thema Zahlen zurückkommen. Da würde mich interessieren, es gibt jetzt 1 Milliarde Euro mehr in diesem Jahr vom Bund für Länder und Kommunen. Was könnte damit denn sinnvollerweise gemacht werden? Und zwar nicht nur, um die Kommunen zu entlasten, sondern es soll ja auch immer, das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen, darum gehen, dass die Menschen eben, wie Sie es gerade beschrieben haben, würdig untergebracht sind. Wie kann dieses Geld am besten verwendet werden?
Die beiden oder drei großen Themen sind eigentlich tatsächlich die Unterbringung. Die Sammelunterkunft, das Flüchtlingslager ist nicht die beste Lösung. Die Privatunterbringung wäre eine sehr viel bessere. Der nächste große Posten dreht sich um das Thema Integration. Die Hauptherausforderung ist hier Sprache, Sprachkurse. Da braucht man Unterrichtsräume, da braucht man Lehrkräfte. Die müssen ordentlich bezahlt werden, damit man überhaupt Leute bekommt, die diesen Job machen. Ein drittes großes Thema bei Geflüchteten ist alles, was mit Kindern zu tun hat, also Kindergärten, Schulen und im Hintergrund dieses Ganzen natürlich auch Kinderbetreuung, weil nur dann die Eltern, vor allem die Mütter, auch die Muße haben und die Zeit haben, zum Beispiel in den Sprachkursen teilzunehmen.
Da gibt es einige Kommunen, die jetzt schon sagen, wir sind am Limit und müssen wir jetzt natürlich mal abwarten, was diese Milliarde zusätzlich bringt, wie die verteilt wird und wo gezielt entlastet wird natürlich. Aber wie würden Sie das denn einschätzen, wenn Sie auf Gesamtdeutschland schauen, wie viele Kommunen sind tatsächlich am Anschlag und wo ist es tatsächlich ein Verteilungsthema?
Also genau kann ich das nicht sagen, weil, glaube ich, nicht und auch niemand sonst den Gesamtüberblick hat. Aber wir wissen, dass die Städte und Gemeinden in Süddeutschland finanziell deutlich besser aufgestellt und ausgestattet sind als die in Ostdeutschland und in Teilen Westdeutschland. Wir müssen also auch ein bisschen differenzierter hingucken, wo gibt es denn wirklich eine Überlastung, wo gibt es denn wirklich jetzt einen ganz dringenden Finanzierungsbedarf und wo kann man das mit den kommunalen Mitteln noch schultern, genau zu gucken, wer ist wo am Limit, dass ich ganz gezielt auch finanziell intervenieren kann.
So wie ich das sehe, ist das genau der Ansatz, den die Bundesinnenministerin ja jetzt verfolgen will, mit dem sogenannten Dashboard, wo eben freie Kapazitäten nochmal differenzierter gemonitort werden, möchte ich mal sagen, und dann eben so additiv zum Königsteiner Schlüssel, der ja im Moment die Verteilung in Deutschland regelt. Sehen Sie darin einen Hebel, um das in Zukunft besser zu gestalten?
Ja, ganz gewiss. Also wir wissen, dass der Königsteiner Schlüssel eigentlich nicht gut funktioniert, dass er auch nicht wirklich angemessen ist, weil er sehr pauschal umverteilt, weil die Menschen dann dahin kommen, wo die Integrationsbedingungen sehr schlecht sind, wo es ganz wenig Ressourcen gibt, also wo sie in strukturschwachen Räumen landen und da sind die Probleme vorprogrammiert. Und wenn man hier ein System der intelligenteren Umverteilung einrichten könnte und es gibt Modellprojekte dazu, dann wäre das ein großer Schritt nach vorne. Das würde allen helfen, das würde den Kommunen helfen, das würde den Flüchtlingen helfen und man hätte dann da auch die Zivilgesellschaften, die wir unbedingt besser einbinden müssen, die dabei helfen kann.
Sie haben vorhin schon das Szenario skizziert, wie wichtig es ist, eben ja Lösungen zu schaffen, auch um die Gesellschaft, die Bevölkerung da nicht zu verlieren und zu verhindern, dass die Stimmung kippt. Wie empfinden Sie das denn aktuell? Was sagen Ihre Studien da? Wie steht es da um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Blick auf die Integration von Geflüchteten?
Also noch zeigt die Forschung und die Umfragen, dass die Solidarität mit den Geflüchteten sehr, sehr groß ist. Und trotzdem wissen wir aus der Vergangenheit, dass es immer so unglückliche Ereignisse gibt, wo das kippen kann. Da muss man sehr genau hingucken. Was mich immer überrascht, ist, dass man eine große Zahl von Geflüchteten in sehr kleine Dörfer und Gemeinden steckt und dass das unter der Bevölkerung natürlich für Unmut sucht, das kann man sich an drei Fingern ausrechnen. Dass sowas überhaupt möglich ist, nach dem mechanischen Königsberger Schlüssel, das wundert mich. Und von sowas sollte man wirklich unbedingt Abstand nehmen und wie gesagt hier intelligente Lösungen im Einvernehmen mit den Kommunen.
Zumal die ja auch zu Recht anmerken, dass dann auch viele Menschen zu ihnen kommen, die gar keine Perspektive haben, bleiben zu dürfen. Deswegen ist das die zweite Säule, die ja auch diskutiert wird, eben Abschiebungen konsequenter durchzusetzen und da Verfahren zu beschleunigen. Jetzt ist da in der Debatte die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams zu verlängern von aktuell 10 auf 28 Tagen. Glauben Sie, dass das den Prozess verfolgt? verbessert, eben ausreisepflichtige Menschen dann auch zügig aus dem Land abzuschieben?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das das Problem tatsächlich behelfen kann. Also man setzt hier wieder auf ordnungspolitische Maßnahmen, man setzt hier auf Repression. Man beharrt auf dem Prinzip, dass abgelehnte Asylbewerber eben keinen Anspruch auf Schutz haben und dass sie deshalb das Land verlassen müssen. Wir wissen aber, dass viel leichter gesagt als getan ist. Es gibt humanitäre Gründe, die dagegen sprechen. Es gibt familiäre, es gibt gesundheitliche. Es gibt auch manchmal Leute, die gut integriert sind, die bereits angefangen haben zu arbeiten. Wir haben natürlich auch ganz politische Probleme, dass die Herkunftsländer die nicht zurücknehmen können oder sie haben mal technische Probleme, man weiß gar nicht, wer die Person ist, was für eine Staatsangehörigkeit, wer ist eigentlich zuständig. Und hier verspricht man politisch etwas, was am Ende nur ganz, ganz schwer eingehalten werden kann. Und zwar deshalb, weil man am Ende ja die Kooperation der Herkunftsstaaten braucht. Mhm. Und die spielen aber aus vielen verschiedenen Gründen gar nicht mit. Und jetzt frage ich mich aber, ob man nicht hier nochmal neu über den sogenannten Spurwechsel nachdenken kann, nämlich aus dem Asylverfahren raus in die Arbeitsmarktintegration. Wir haben das ja schon zum Teil mit dem Chancenaufenthaltsgesetz. Das sind die abgelehnten Asylsuchenden, die man nicht abschieben kann, die zum Teil gut integriert sind und denen man eine Chance gibt, kann man sowas nicht systematischer machen.
Also in was Positives umzumünzen, wenn es sowieso hakt. Mhm.
Ganz genau. Mhm. Also das ist sehr einseitig ordnungspolitisch gedacht. Wer abgelehnt ist, muss abgeschoben werden. Wir wissen eigentlich alle, dass unter den Asylsuchenden Leute dabei sind, die nicht unmittelbar verfolgt sind, die nicht sozusagen unter größter Gefahr sind, die andere Gründe haben zu migrieren. Die wollen migrieren, die sind schon hier. Warum können wir die nicht in den Arbeitsmarkt reinnehmen, wo wir auf der anderen Seite ja eine Debatte haben, wo es um Fachkräftemangel geht, wo es um Einwanderungsgesetze geht, wo wir immer wieder feststellen, dass die, die uns da so vorschweben, die gibt es gar nicht oder die wollen gar nicht zu uns kommen, die gehen dann in die USA oder nach Kanada. Und die, die hier sind, will man dann abschieben. Also das geht mir nicht so ganz in den Kopf.
Ja, und außerdem, auch das steht gerade im Fokus der Debatte, soll ja verhindert werden, dass Menschen überhaupt ins Land kommen, die eben keine Chance auf Asyl haben. Das ist ein Weg jetzt, über den diskutiert wird, dass über Asylanträge verstärkt an den EU-Außengrenzen schon dann entschieden werden soll. Sehen Sie da tatsächlich eine realistische Chance, dass das geschieht, dass sich die EU-Länder am Mittelmeer darauf einlassen, das zu übernehmen?
Also ich halte die meisten dieser Vorschläge aus den Erfahrungen, die wir jetzt seit 25, 30 Jahren mit diesen Themen gemacht haben, für unrealistisch. Das wissen eigentlich auch viele, dass das unrealistisch ist, weil es unglaublich viele Bedingungen gibt, an die das geknüpft ist, die aber nicht eingehalten werden können. Die Ressourcen an den Außengrenzen, die Verantwortung für die Umverteilung, die Herkunftsländer, die die Geflüchteten nicht zurücknehmen wollen. Und ich habe doch ganz stark den Eindruck, dass man die Kommunen hier so ein bisschen beruhigen will und dass man ihnen eben nicht rein Wein einschenkt, der darin bestünde zu sagen, dass die Menschen zu uns kommen und dass man dieser Diskussion um einen Perspektivwechsel, wie man das eigentlich auch positiv wenden könnte, dass man dem damit so ausweicht.
Vielen Dank für das Gespräch. Frank Duvel war das, der Soziologe der Uni Osnabrück. Vielen Dank. Migrationsforscher ist er auch, sage ich auch am Ende des Gesprächs nochmal dazu. Ja. Danke für Ihre Zeit.
Ja, gerne. Gern geschehen.
Ein Jahr lang schon ist Twitter voll mit Geschichten aus dem Leben von Menschen, die von Armut betroffen sind. Da hört man und liest man, was für ein Stress es ist, wenn das Kind zum Beispiel neue Schuhe braucht, dass Obst und Gemüse zu teuer sind, dass ein schönes Essen im Restaurant erst recht nicht drin ist und einfach wie ausgeschlossen sich viele fühlen von sozialen Aktivitäten, wie stigmatisiert auch. Die Zahl der einkommensarmen Menschen wächst in Deutschland, mehr als 13 Millionen sind das aktuell und das zeigt doch, Armut ist gesellschaftlich gemacht, das sind keine Einzelschicksale. Im Prinzip kann es jeden und jede treffen, durch die Pandemie zum Beispiel oder auch wenn die Gesundheit nicht mitspielt. So wie bei Kati B. aus K. am R. zum Beispiel. Bisschen verkürzt hier Name und Ortsmarke für den Schutz ihrer Privatsphäre. Klar. Und sie ist jetzt Gast in unserem Podcast. Hallo Kati.
Ja, hallo.
Ja, ich möchte mit dir mal so ein bisschen in deine Erinnerungen kramen. Ist jetzt ein Jahr her, dass der Hashtag Ich bin armutsbetroffen in die Welt gegangen ist. Erinnerst du dich noch daran, wie das für dich war, als du den gesehen hast? Was hast du da empfunden?
Das genaue Gefühl kann ich dir so gar nicht sagen. Ich habe halt schon vorher auf Twitter über Armut und psychische Erkrankungen geschrieben und kannte daher Anni auch schon vom Lesen und bin halt direkt mit eingestiegen.
Anni W., die den Hashtag ins Leben gerufen hat, ne?
Genau.
Mhm. Wie war das für dich zu sehen? Da sind eben noch viel, viel mehr Menschen als jetzt Anni und du und vielleicht noch die paar, mit denen du so geschrieben hast, die sich für das Thema interessieren und die ja einfach auch selbst betroffen sind.
Also natürlich, dass es viele Armutsbetroffene gibt, war klar. Aber es war natürlich schon echt beeindruckend, wie viele da mutig Gesicht gezeigt haben, auf die Straße gegangen sind, aber auch geschrieben haben. Also das war wirklich was ganz Besonderes.
Du hast ja auch relativ schnell für dich entschieden, da mache ich mit. Und zwar nicht nur als Mitlesende und mit Twittern, sondern du machst richtig bei der Bewegung mit, ne? Was hat da den Ausschlag gegeben?
Eigentlich war es purer Zufall. Mein Plan war schon eigentlich, ich stelle mich da mit einem Plakat auf die Straße. Mehr wollte ich nicht und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, okay, es muss halt auch organisiert werden und geplant werden und bin dann da so reingerutscht und weil mir das Thema einfach so unglaublich wichtig ist, habe ich da meine persönlichen Hürden alle im Steilflug genommen. Das ging wirklich so ganz, ganz schnell, dass ich da von 0 auf 100 gegangen bin.
Was waren das für Hürden?
Du musst dir vorstellen, dass ich vorher nicht gut alleine einkaufen gehen konnte. Also für mich, ich habe auch ambulant betreutes Wohnen. Da kommt eine Sozialarbeiterin zweimal die Woche zu mir und hilft mir bei Dingen, die ich nicht gut kann. Und dazu gehört tatsächlich auch rausgehen oder auch sowas wie telefonieren. Also dass ich mal Interviews gebe, ich hätte jedem gesagt, das ist unmöglich.
Das heißt, du konntest noch nicht mal alleine das Haus verlassen in der Situation, wo du entschieden hast, du engagierst dich da, machst da mit. Was ist da für eine Geschichte im Hintergrund? Das hat ja was mit deiner gesundheitlichen Verfasstheit auch zu tun, ne? Wie ging es dir damals? Wie geht's dir jetzt?
Also ich habe mehrere psychische Erkrankungen, auch schon sehr lange. Ich habe unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung, schwere Depressionen wiederkehrende und eine Angststörung. Und das hat natürlich mein Leben sehr beeinflusst. Und die Kombination aus Erkrankung und Armut macht dich komplett unsichtbar. Du hast ohne finanzielle Möglichkeiten auch keine Teilhabemöglichkeiten mehr und bist halt wirklich absolut isoliert und alleine.
Und diese vor allem psychischen Erkrankungen, die haben dich auch überhaupt erst in die Situation der Armut geführt, ne?
Das ist der ausschlaggebende Faktor, ne? Dass ich dadurch halt nicht erwerbsfähig bin. Es ist auch nach wie vor nicht so, dass mir jetzt alles leicht fällt. Der Vorteil ist halt, ich kann über die Bewegung viel online machen und ich habe ein ganz tolles Unterstützernetzwerk, das eben auch mal guckt, dass wir Sachen zu zweit oder zu dritt machen können, dass ich also nirgendwo alleine hin muss.
Du hast du mir im Vorgespräch erzählt, ja, zwei Studiengänge angefangen, aber da hat dann auch die Gesundheit dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie war das?
Also ich habe versucht zu studieren, aber aufgrund meiner Erkrankung war es mir nicht lange möglich. Also ich habe auch immer wieder stationäre Aufenthalte. Ich habe auch eine Schwerbehinderung aufgrund meiner psychischen Erkrankung und bin da wirklich schon sehr, sehr eingeschränkt.
Auch so ein Interview kostet dich da, ja, richtig, ist ein richtiger Kraftakt für dich.
Ja, also ich würde es wahrscheinlich auch für jedes andere Thema nicht machen. Also mir ist das Thema so wichtig und eben die Sichtbarkeit auch von Armut und psychischer Erkrankung, diese Kombination, wie gesagt, dass ich halt einfach da alles überwinde an eigenen Befindlichkeiten und es mache, weil ich weiß eben, dass es im Grunde unmöglich ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich versuche es halt ein bisschen stellvertretend für alle zu machen, die es eben nicht können.
Du bist ja stundenlang jede Woche da engagiert. Was würdest du denn sagen jetzt nach dem Jahr? Hat dir das mehr sozusagen positive Energie gegeben oder hat dich das sehr angestrengt? Also inwieweit tut dir das vielleicht auch gut, dich da so zu engagieren? Wie würdest du das beschreiben?
Es tut einem sehr gut. Du hast wieder eine Aufgabe. Also dieses Perspektivlose, vor sich hin vegetieren, ohne irgendwelche Möglichkeiten, macht dich fertig. Das ist einfach, wenn du wirklich dir nicht mal mehr ein Hobby leisten kannst und deine Zeit sinnvoll irgendwie gestalten kannst, dann ist es natürlich lebensrettend tatsächlich, eine Aufgabe zu haben. Also ich war an einem ganz, ganz düsteren Punkt schon mehrfach in meinem Leben und diese Bewegung jetzt hat mir sehr viel Kraft und Mut gegeben.
Wie empfindest du denn die Rückmeldung, das Feedback jetzt nach einem Jahr, Hashtag ich bin armutsbetroffen, ein Jahr Bewegung auch dahinter? Kommt da mehr positive Rückmeldungen oder ja, bekommst du auch so die negativen Seiten gerade von Twitter etc. mit? Wie würdest du das zusammenfassen?
Es hat positiv und negative Seiten auf jeden Fall. Also es gibt auch viele, die haben tatsächlich aufgrund von Hass, der ihnen entgegengebracht wird, aufgegeben. Was ich ganz schade finde, aber es braucht natürlich tatsächlich Mut und Kraft, mit dem Thema einfach dran zu bleiben.
Welche Ziele sind dir denn besonders wichtig? Also Sichtbarkeit, ne, das hast du gerade schon ganz fett mit Ausrufezeichen unterstrichen. Aber was sind dir und der Bewegung eben auch, was ist dir da besonders wichtig? Was sind so die Ziele, die ihr auf jeden Fall noch erreichen wollt?
Also ein ganz wichtiges Ziel ist ganz klar und bestreitbar. Wir brauchen natürlich mehr Geld einfach. Das ist nun mal oberstes Ziel, was wir natürlich schwer erreichen können. Das ist was, worauf wir keinen Einfluss haben. Worauf wir Einfluss haben, ist tatsächlich aber, dass wir die Wahrnehmung der Gesellschaft von Armut verändern wollen. Also aufräumen mit Vorurteilen, mit Stigmatisierungen. Die ganze die Hass und Hetze, was auch von Politikern und Medien jetzt jahrzehntelang geschürt wurde, hat sich so in den Köpfen der Menschen festgesetzt, dass es ein Haufen Arbeit sein wird, damit aufzuräumen.
Also wirklich so die Diskriminierung in Form von, also in Folge von sozialer Herkunft und sozialer Klasse, wenn man so möchte, das spürst du ganz doll.
Es dreht sich halt in der Sprache, in der Wahrnehmung immer um die faulen Arbeitslosen. Dass Armut aber eben divers ist, dass eben ganz viele Kinder betroffen sind, ganz viele Menschen Erkrankungen haben oder bereits arbeiten. Working Poor ist halt ein ganz, ganz wichtiger Teil, der eben auch bei uns sichtbar sein soll.
Ja, dieses Klischee von Selbstschuld oder faul zu sein, das widerlegst du natürlich auch mit deiner persönlichen Geschichte, weil es zeigt, wie viele Gründe es geben kann, auch um in die Armut zu rutschen. Ne? Unter anderem ja Gesundheit, und das haben wir nun alle selber nicht in der Hand.
Das Thema Selbstschuld wird ja auch den Leuten gesagt, die dann vermeintlich den falschen Job haben. Nur was vergessen wird, ist, die Jobs müssen gemacht werden. Also es ist nicht damit getan zu sagen, wir müssen uns alle irgendwie besser bilden, weil wir sind gebildet. Das hat gar nichts mit Bildungsfern zu tun. Das ist auch ein wunderbares Beispiel, was immer wieder gesagt wird. Aber es gibt nun mal schlecht bezahlte Jobs. Und wenn wir nicht einen vernünftigen Mindestlohn haben, dann wird es halt immer wieder Menschen geben, die halt trotz Arbeit aufstocken müssen.
Ja, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, welche Forderungen ihr konkret als Ich bin armutsbetroffen als Bewegung damit verbindet.
Also wir haben uns ja bereits zu Beginn der Bewegung zusammengesetzt und in Arbeitsgruppen einen offenen Brief und eine Petition erstellt und haben da so unsere Kernforderungen aktuell erstmal so rausgearbeitet. Das wäre einmal Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen, Besteuerung von Überreichtum, Wohnraum- und Energiegarantie, uneingeschränkte Mobilität, weniger Bürokratie und vertrauensvoller Umgang mit Bürgerinnen, vollständige Gesundheitsversorgung ohne Barrieren, finanzielle Sicherheit, die Teilhabe an Gesellschaft, Kultur und Politik ermöglicht.
Okay, verstehe. Also Politik wachrütteln, Gesellschaft wachrütteln, und dafür habt ihr auch gerade jetzt in den nächsten Monaten ja noch einiges geplant. Ne? Was steht so an? Was ist so das, worauf du jetzt auch hinarbeitest mit deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern?
Also wir gehen ja regelmäßig mit unseren Kundgebungen auf die Straße. Da sind wir jeden dritten Samstag im Monat im Breslauer Platz in Köln. Ab 14 Uhr haben wir da unsere Kundgebung. Und jetzt kommt das erste Mal in Köln eine größere Veranstaltung, die ich jetzt plane. Und das wird ein Aktionstag zum Thema Wohnen, Energie und Ernährung sein. Aber genaue Uhrzeiten stehen da auch noch nicht fest. Wir haben jetzt mit der Planung erst begonnen. Aber wir möchten gerne viel Unterhaltungsprogramm, auch Kinderprogramm dabei haben. Also nicht nur reden, klar wird auch der Fokus wieder auf Betroffenen reden liegen, aber es soll eben auch Spaß machen.
Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß damit und auch viel Erfolg und viel Kraft bei deinem Engagement. Kathi, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Dankeschön.
Der Tag war das am 11.05.2023. Am Mikrofon Sarah Zerback, hinter dem Mikrofon Maria Grunwald, meine Kollegin aus der Redaktion. Und wir beide sagen Dankeschön fürs Zuhören, fürs Interesse. Lassen noch kurz die Mailadresse da, dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss und bis zur nächsten Folge.